Deutschlandfunk, Information und Musik.
Philipp Tutzer am Fagott spielte hier das Allegro Scherzando aus der Sonate für Fagott und Klavier Opus 71 von Komponist Charles Quint. Und bevor es am Ende harmonisch wurde, war da anfangs dieser, ja, wieder streitartige Beginn. Hin und her ging es in der Melodie, fast wie eine Vertonung einer Debatte diese Woche im Bundestag.
Wir haben einen Weg aus der Pandemie, der heißt Impfen.
Zuvor halte ich es für unsere Pflicht, die Argumente darzulegen. Wir als staatliche Verantwortungsgemeinschaft müssen alles versuchen, um jenen relevanten Anteil an Impfskeptiker zu überzeugen.
Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch.
Drei Stimmen aus der Orientierungsdebatte über die Corona-Impfpflicht. Drei Modelle stehen da zur Disposition: verpflichtende Spritze ab 18 Jahren oder eine Impfung ab 50 oder eben gar keine Pflicht. Mitte März könnte im Bundestag eine Entscheidung fallen. Gleichzeitig votiert derzeit mit 62% eine Mehrheit der Deutschen pro Impfpflicht. Nur 36% sind kontra. Martin Bohms ist Sozial- und Wirtschaftsethiker und plädiert dafür, Zitat, Menschen, die eine Entscheidung gegen das Impfen getroffen haben, zu respektieren, auch dann, wenn man diese Entscheidung aus guten Gründen für falsch hält. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, warum?
Ich glaube, man muss sich klar machen, was eigentlich auf dem Spiel steht und welche Güter hier gegeneinander abgewogen werden müssen. Da kann man sagen, zunächst mal ist es gut, dass diese Abwägung auch stattfindet. Das ist ja keine Frage, die von vornherein einfach feststeht. Und ich glaube, es wäre gut, wenn sich alle Diskutanten, egal ob sie für oder gegen eine Impfpflicht sind, auf ein paar Grundlagen verständigen. Eine erste Grundlage wäre zu sagen, eine Impfpflicht ist ein gravierender Eingriff in ein Grundrecht. Damit ist allerdings noch nichts gesagt. Damit ist die Frage noch nicht entschieden. Der zweite Grundsatz wäre, auch Eingriffe in Grundrechte sind grundsätzlich legitim. Ich glaube, das steckt das Diskussionsspektrum ab. Und jetzt muss man sich überlegen, wann ist denn ein Grundrechtseingriff legitim? Und da kann man durchaus Zweifel haben, ob in der bestehenden Situation wirklich der Effekt, den man sich verspricht von einer Impfpflicht, so hoch ist, erwartbar so hoch ist, dass es diesen doch starken Grundrechtseingriff rechtfertigt. Und da kann man zu Recht Zweifel haben.
Weil die Effektivität der Vakzine mittlerweile, wie sich herausgestellt hat, doch nicht so durchschlagend ist wie gedacht?
Ja, und ich glaube, das ist auch ein durchgehendes Thema, das zu stark vernachlässigt wurde in der ganzen Debatte über die Pandemie. Wir haben es mit erheblichen Unsicherheiten zu tun. Da kann auch niemand was für. Man muss sie sich nur eingestehen. Und tatsächlich ist ja die Situation so, dass eine Impfpflicht für die bestehende Mutante, die Omikron-Variante, gar keinen Effekt mehr hätte, schon rein aus zeitlichen Gründen. Das heißt aber, wenn man jetzt eine Impfpflicht beschließt, müsste man das tun für eine Situation, sagen wir im Herbst, die man tatsächlich überhaupt nicht einschätzen kann. Wir wissen nicht, was dann vielleicht für eine Mutante am Werk ist. Und es sind so viele Unwägbarkeiten, dass möglicherweise der Schaden, den man anrichtet, wenn man diesen Grundrechtseingriff macht, höher wiegt als der mögliche Nutzen. Und ich glaube, bei Grundrechtseingriffen sind wir immer gut gefahren mit dem Prinzip zu sagen, die kann man nicht auf Verdacht machen. Da kann man nicht sagen, naja, es könnte ja eine Situation eintreten, wo das gerechtfertigt ist. Das muss man schon klar objektivieren können. Und das ist im Moment nicht der Fall. Und deswegen habe ich Zweifel daran, dass wir uns wirklich etwas Gutes tun, wenn wir diese Impfpflicht beschließen.
Ich habe die Zahl zitiert. 62%, zwar sinkt diese Zahl, aber immerhin 62% der Deutschen sind für eine Impfpflicht. Wenn die Mehrheit dafür ist, wäre die Einführung doch ein Akt, der den Willen der Gemeinschaft respektiert, oder?
Ja, aber auch hier müssen wir uns doch einmal anschauen, was Grundsätze politischer, auch demokratischer Ethik sind. Und da gilt, nicht alles ist legitimiert über Mehrheitsbeschlüsse. Und das betrifft ja gerade die Grundrechte. Deswegen gibt es ja etwa auch im Grundgesetz die sogenannten Ewigkeitsparagraphen. Das heißt also, die entsprechenden Artikel des Grundgesetzes, die auch mit einer 100-prozentigen Mehrheit nicht abgeschafft werden dürfen. Und das ist ganz wichtig zu erkennen. Ich glaube, wir müssen insgesamt in der Gesellschaft uns wieder neu verständigen über die Geltungskraft unserer grundrechtlichen Prinzipien. Und deswegen hat tatsächlich in diesem Fall ein Mehrheitsbeschluss gar nicht unbedingt den Ausschlag dafür, ob man jetzt entscheidet, das ist legitim oder nicht. Wir müssen den Wert dieser Ordnung, dieser Grundrechtsordnung und der Werte, die dahinter stehen, glaube ich, neu ins Bewusstsein bringen. Und daran mangelt es ein bisschen. Es geht eben nicht nur um Effektivität in der Pandemiebekämpfung, so wünschenswert wie die ist. Man kann aber auch einen erheblichen Schaden anrichten, wenn man so etwas wie eine Grundrechtsordnung aufweicht. Und ich glaube, diesen Schaden müssen wir etwas stärker gewichten, als das bislang passiert ist.
Ich habe Interviews von Ihnen gelesen und da sagen Sie, eine berufsbedingte Impfpflicht, etwa für Pflegekräfte oder medizinisches Personal, die halten Sie dann doch für begründbar. Ist die Einschränkung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit, die hier ja zur Disposition steht, bei einem Teil der Bevölkerung also legitim und für andere nicht?
Ja, das ist in der Tat eine ganz diffizile Frage, denn natürlich gilt auch zum Beispiel für Pflegekräfte, also Menschen, die dann betroffen wären von einer berufsbezogenen Impfpflicht, der gleiche Grundsatz. Auch die haben ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und damit auf Selbstbestimmung in der Frage. Hier ist nur die Abwägungssituation eine andere, denn hier stehen ja im Grunde zwei elementare Werte gegeneinander. Das Grundrecht der Betroffenen, zum Beispiel Patienten oder pflegebedürftigen Menschen, auf das gleiche Recht auf körperliche Unversehrtheit gegen das etwa des Pflegepersonals. Und ich glaube, dass hier aber eine Situation ist, wo man den Eingriff für Pflegekräfte etwa durchaus begründen kann. Denn die Menschen, um die es hier geht, also ältere Menschen, geschwächte Menschen, sind ja per Definition verletzbar, vulnerable Personen. Und, das ist vielleicht noch wichtiger, es sind ja auch Menschen, die der Situation, wo eine mögliche Ansteckung passieren könnte, gar nicht entrinnen können. Jemand, der pflegebedürftig ist, hat nicht die Wahl zu sagen, lieber Pfleger, komm die nächsten zwei Wochen mal nicht, ist mir sicherer, infektionsmäßig betrachtet. Diese Chance hat ein solcher Mensch nicht. Deswegen ist für ihn diese Situation unentrinnbar. In der Lage, glaube ich, können diese Menschen einen Anspruch darauf erheben, dass alles getan wird, um das Infektionsrisiko zu minimieren, selbst wenn durch die Impfung ja nur ein relativer, kein absoluter Schutz erfolgt.
Sie sehen ja auch den Umgang mit dem Begriff Solidarität kritisch. Statt andere einzuschließen, diene er dazu, Zitat, Menschen auszuschließen und abzuqualifizieren, die man für nicht solidarisch hält. Wie meinen Sie das genau?
Ja, es ist ja zunächst mal auffällig, gerade auch für jemanden, der sich professionell seit vielen Jahren mit Wertebegriffen in der Gesellschaft befasst. Seit zwei Jahren, seitdem diese Pandemie da ist, scheint es geradezu eine Explosion der Solidaritätskategorie zu geben. Die wird dermaßen stark in Anspruch genommen. Da muss man sich ja fragen, was ist denn da los? Haben wir seit zwei Jahren auf einmal unser Herz für die Solidarität, für die anderen entdeckt? Ich habe den Verdacht, dass dieser Begriff tatsächlich unter der Hand so ganz leicht verformt wird und dass dieser Begriff eher dazu dient, eigentlich eine Polarisierung voranzubringen, indem man nämlich sagt, Menschen, die zum Beispiel die Entscheidung treffen, sich nicht impfen zu lassen, das sind ja die Unsolidarischen und die werden dann ganz stark moralisiert. Da wird dann unterstellt, das machen die aus Egoismus oder aus Dummheit und so weiter. Und das ist aber genau eine Haltung, die nicht solidarisch ist. Was gefordert wäre für eine echte Solidarität, wäre zu sagen, grundsätzlich akzeptiere ich erst einmal, dass ein anderer Mensch eine andere Entscheidung getroffen hat, wenn er Gründe dafür vorbringen kann. Diese Gründe muss ich ja nicht teilen. Tatsächlich halte ich die meisten Gründe, die ich höre, von Menschen, die sich nicht impfen lassen, für nicht haltbar. Aber zunächst einmal muss ich sie doch anerkennen in ihrer Haltung. Wir können doch nicht sagen, dass jetzt ein größerer Teil der Gesellschaft dumm ist und sozusagen gar nicht mitreden kann. Solidarität heißt auch auszuhalten, dass jemand andere Gründe anführt, die ich nicht teile. Und das wäre ein Solidaritätsbegriff, der zu weniger Polarisierung statt zu mehr Polarisierung führt.
Sagt im Deutschlandfunk Martin Bohms, Sozial- und Wirtschaftsethiker. Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich herzlich.